Audio Now.
Wir brauchen in dieser weltweiten dynamischen Entwicklungssituation brauchen wir einen guten Plan, wie wir diese Technologie vorantreiben. Wenn wir das nicht machen, werden wir die ganzen Wertvorstellungen von anderen importieren und einkaufen und werden die, wenn wir diese Technologie nutzen, dann tatsächlich auch mit importieren.
Künstliche Intelligenz ein Bewusstsein oder ist KI so dumm wie ein Knäckebrot? Das zumindest sagt unser heutiger Gast.
Inwieweit können Maschinen oder Algorithmen Entscheidungen treffen oder Verantwortung übernehmen?
Dazu hat sich 2 Jahre lang eine Kommission im Bundestag Gedanken gemacht. Der Bericht dieser Expertengruppe ist mehr als 700 Seiten lang.
Werden wir am Ende doch Entscheidungen an Maschinen übertragen? Ist das teilweise nicht schon längst passiert?
Welche Verantwortung haben die Unternehmen und was bedeutet Corporate Digital Responsibility? Das sollte auch das letzte Mal sein, dass wir in der kommenden halben Stunde diesen Begriff benutzen. Oder wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, wir werden sehen. Mein Name ist Frauke Holzmeier, herzlich willkommen bei SoTech Deutschland.
Und ich bin Andreas Laukert und wir begrüßen zu diesem Thema Alexander Filipowitsch, Sozialethiker, Medienethiker und Theologe und eben auch Mitglied in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Hallo.
Hallo.
Lange Einführung ist immer noch nicht vorbei. Ich stelle sie noch ein bisschen detaillierter vor. Abitur in Duderstadt, dann Master of Arts an der Uni Bamberg in Social Ethics, Kommunikation und Deutsche Literatur, später Habilitation in Münster. Das ist mir sympathisch, ist nicht so weit weg von meiner Heimatstadt. Dort auch 3 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, an der Hochschule für Philosophie in München, Professur für Medienethik. Und jetzt sind wir in der Aktualität angekommen, jetzt an der Universität Wien, Professor für Sozialethik am Institut für Systematische Theologie und Ethik.
Ja, eine Menge Holz. Was macht man da so? Den ganzen Tag nachdenken und dann abends schlafen?
Nee. Ja, man ist Hochschullehrer in erster Linie tatsächlich. Also das heißt, man hat Studentinnen und Studenten, denen man auf dem Weg ein wenig helfen kann. Das ist natürlich eine wunderschöne Aufgabe. Ja, und es ist aber daneben sozusagen geht es natürlich ums Bücherlesen, um Forschungsanträge schreiben, um die Hochschulverwaltung und sowas. Also man hat genug zu tun.
Und wie kommen Sie jetzt von der Sozialethik zur künstlichen Intelligenz?
Ich habe, Sie hatten es erwähnt, ich habe Theologie und Kommunikationswissenschaften in Bamberg studiert gehabt. Und in der Theologie habe ich mich immer für die ethischen Fächer interessiert und relativ früh dieses Zwischenfeld gefunden zwischen Kommunikation und Sozialethik. Und ich bin einfach am Ball geblieben, habe mich für Medien interessiert und selber technikaffin gewesen und von Anfang an die Digitalisierung von öffentlicher Kommunikation im Blick gehabt. Ja, und in einem gewissen Sinne ist ja der Diskurs um künstliche Intelligenz so etwas wie sozusagen die nächste Stelleinheit sozusagen in der Schraube des Digitalisierungsdiskurses. Also es wird ja weitergeführt. Und deswegen, ja, habe ich dazu publiziert. Und ja, ist, glaube ich, ein wichtiges Zukunftsfeld gerade für die Ethik.
Jetzt kommen wir zu dem nordeuropäischen Zusammenhang. Fand ich etwas mutig, die Aussage, das hatten Sie im Zusammenhang mit diesem Abschlussbericht gesagt, dass KI sei so dumm wie ein Knäckebrot. Ich hoffe, das war in irgendeiner Zusammenhang gesagt, der nicht ernst gemeint war. Sonst fände ich das eine mutige Behauptung. Wie kamen Sie dazu und ist es dabei geblieben?
Also das war natürlich, um ein kleines bisschen zu provozieren. In gewissem Sinne würde ich aber tatsächlich dabei bleiben bei dieser Aussage, weil ich glaube, zu Intelligenz gehört wesentlich mehr, als eine Maschine darstellen kann. Also das heißt zum Beispiel, unsere Smartphones können super Schach spielen, sind aber dumm, weil sie eben nicht wissen, was sie tun. Ja, sie können nicht abwägen. Sie können zum Beispiel nicht entscheiden während eines Schachspiels, ich lasse meinen Gegner gewinnen, dann bin ich nämlich auch nächste Woche mit ihm noch befreundet. Also das würde ich nämlich sagen, gehört notwendig zu dem, was wir Intelligenz nennen. Wir sind es gewohnt, ja irgendwie Menschen, Maschinen eine Intelligenz zuzusprechen. Ich glaube, dass das sowas wie ein Fehler ist. Deswegen hatte ich gesagt, ja, es ist dumm wie ein Knäckebrot, weil die nämlich nur Mathe macht, diese Maschine, und all das, was noch dazu gehört.
Mathe. Ja, also und ein dummer Mensch trifft ja auch Entscheidungen. Er geht morgen, steht auf.
Aber er hat ein Bewusstsein und er weiß, dass er da ist.
Ja, ich habe das. Genau. Mit den Kategorien.
Also in gewissem Sinne sozusagen würde ich dabei bleiben, aber ganz recht, das ist eine gute Beobachtung, dass ein Knäckebrot keine Schaltkreise hat und nicht so schnell rechnen kann und sowas. Also von nicht daher so ist da natürlich irgendwas in einem KI-System, was natürlich irgendwie so eine Smartness hat.
Aber ich muss da noch mal kurz nachhaken, weil als Theologe und Philosoph und so weiter denken Sie ja darüber wahrscheinlich auch nach. Kann denn Intelligenz und Bewusstsein immer nur in einem Kohlenstoffkörper, quasi kohlenstoffbasierten Körper existieren und warum nicht auch in einem siliziumbasierenden Schaltkreissystem irgendwann mal existieren? Also die Möglichkeit besteht auch, es können auch mal außerirdische landen, die auf Siliziumbasis aufgebaut sind. Würden wir dann sagen, die sind künstlich und hätten kein Bewusstsein?
Ja, also prinzipiell, glaube ich, kann das möglich sein. Es kommt natürlich darauf an, wie man Intelligenz tatsächlich konzipiert und wie man das Verhältnis von Geist und Materie, Leib und Seele konzipiert. Und ich glaube, die allermeisten Philosophien, die zum Beispiel die Bewusstseinsphilosophie oder die Philosophie des Geistes, haben irgendwie eine Vorstellung von einer Einheit von Leib und Seele oder von Geist und Materie. Das haben die Transhumanisten tatsächlich nicht. Ja? Also die unterscheiden ja sehr stark zwischen dem, was der Leib darstellt und was der Geist darstellt. Erst wenn man diese Trennung ja macht, ist man in der Lage zu denken, dass man einen Geist auch in eine Maschine laden kann oder der Geist auf einer anderen Plattform, auf einer Silizienplattform läuft. Ja. Also natürlich weiß man es nicht letztlich, ja, aber das, was wir uns Menschen als Bewusstsein zuweisen, was unsere sozusagen die Spezifität ist, die, denke ich, können wir nicht irgendwie auf eine Maschine portieren. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass wir in 50, 100, 150 Jahren Maschinen haben, die wir tatsächlich nicht mehr sozusagen von außen betrachten, von einem Menschen unterscheiden können.
Sind Sie da so auf einer Linie mit den KI-Experten, die Sie so kennen, die auch wirklich KI programmieren? Also Sie kennen ja da einige, allein durch die Enquete-Kommission wahrscheinlich.
Ja, ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin aus der Informatik gesprochen und mit der wollte ich eben ein Gespräch über künstliche Intelligenz führen. Und die hatte immer nur den Kopf geschüttelt und wollte eigentlich gar nicht so richtig darauf einsteigen. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass sie das Wort künstliche Intelligenz für nicht metaphorisch meinte. Sondern sie meinte das ehrlich, ja. Sie meinte, es gibt sowas tatsächlich wie eine künstliche Intelligenz. Und ich meinte das die ganze Zeit metaphorisch. Also, ja, das, was wir damit bezeichnen, halt smarte Maschinen. Ich glaube, die allermeisten glauben nicht, dass wir in naher Zukunft selbstbewusstseinsfähige Maschinen haben, die in diesem Sinne mit dem Menschen vergleichbar wären.
Aber ist das dann der falsche Begriff, künstliche Intelligenz? Das gibt es ja häufiger, die Diskussion.
Viele sagen Artificial Intelligence. Intelligence ist vom englischen Begriff her ja nicht so intelligent, sondern hat ja etwas von Einsicht herausfinden. Viele sagen irgendwie Machine Intelligence. Ich sage nie, eine KI tut, sondern ich versuche immer zu sagen, ein KI-System kann und so. Also um diese Differenz so ein bisschen zu markieren.
Das war ja mein Ansatz gerade mit dem möglichen Formen von Intelligenz, auf welchen Körpern die basieren oder künstlich ist ja nur, dass der Mensch, was er behauptet, etwas ist künstlich, was er selbst geschaffen hat. Aber es kann sich ja eine Intelligenz aus einer Maschine entwickeln, wie neuronale Netze. Man könnte ja mal überlegen in 200 Jahren, dass aus so einem neuronalen Netz eine Intelligenz erwächst oder so. Aber egal, so weit wollen wir ja gar nicht einsteigen. Aber Sie hatten ja gesagt, es könnte sein, dass, also in 150, 300 Jahren, wie auch immer. Aber genau darum treten ja viele ein, dass man gerade solche Kommissionen haben muss, die jetzt schon festlegen, was passiert, wenn. Also war das nicht das Ziel dieser Kommission, jetzt schon zu sagen, was ist in 50 Jahren? Also wir müssen jetzt schon Pflöcke einschlagen, damit das und das nicht passiert?
Nein, das war, glaube ich, gerade nicht die Aufgabe dieser Enquete-Kommission. Ich will nicht sagen, dass das nicht sein kann. Ich halte es aber für extrem unwahrscheinlich, dass es solche bewusstseinsfähigen Maschinen gibt. Die allermeisten auch, aber man darf in solchen Situationen nicht nie sagen.
Und deswegen muss man sehr wachsam sein. Aber diese Enquete-Kommission, die hatte jetzt zur Aufgabe, die konkreten Technologien, die mit KI-Systemen ausgestattet werden, die mit KI-Technologie jetzt schon arbeiten oder in naher Zukunft arbeiten, dass man da sich die Frage stellt, hat das irgendwelche regulatorischen Erfordernisse? Müssen wir da Gesetze machen? Aber nicht nur in der Enquete, überhaupt nicht nur, um sozusagen diese Technologie zu begrenzen oder zu regulieren oder einzuhegen, sondern natürlich auch in dem Sinne, dass man sagt, wie können wir helfen, dass diese Technologie, die ja entwickelt wird, jetzt gerade in die richtige Richtung entwickelt wird. Ja, dass sie dem, was Menschen brauchen, tatsächlich auch hilft und nicht irgendwelchen Selbstzwecklichkeiten oder sowas dient, die dann irgendwie davonlaufen. Und ich glaube, da hat die Enquete-Kommission tatsächlich gut gearbeitet und viel gearbeitet. Und diese ganzen Fragen, diese philosophischen Science-Fiction-Fragen, ja, mit denen hat sie sich nicht befasst. Da sozusagen haben wir Zeit gespart.
Ja, okay.
Ich finde ja ganz spannend, dass Sie Theologe sind. Inwieweit beeinflusst das Ihre Sicht auf solche Problemstellungen, wie wir künstlicher Intelligenz oder also digitalen Geschichten umgehen?
Ja, also das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, wenn wir jetzt bei dieser Frage von Bewusstsein, von Geist und Materie und Leib und Seele sind, da auf dieser Ebene natürlich schon. Da habe ich als Theologe natürlich eine... Also ich finde, dass wenn man von Seele spricht, dann hat das eine Bedeutung. Ja. Und deswegen, und da bin ich natürlich Theologe. Aber wenn ich auf die Ebene der angewandten Ethik gehe, da dürfen sich meine Argumente gar nicht unterscheiden von denen eines anderen Ethikers, einer anderen Ethikerin. Also wenn es Ethik ist, was ein Theologe macht in diesem Zusammenhang, dann muss das vernünftig einsehbar sein von allen Seiten. Vielleicht ist mein Blick manchmal für Problemlagen, also zum Beispiel für Gerechtigkeitsfragen oder sowas, vielleicht dann eine andere. Also so wie ich auf Probleme zugehe. Aber in den Argumenten letztlich darf sich das nicht unterscheiden.
Hat die Kirche da, wenn wir schon mal bei der Kirche sind, hat die Kirche da eher einen Vorteil oder einen Nachteil? Ich meine, die Geschichte der Kirche kennen wir alle, gerade in dem Bereich. Aber ja, was ist da eher? Hat da so ein Kirchenanhänger, ob Katholik oder Evangele, da einen Vorteil in der Richtung, drüber nachzudenken?
Also ich glaube, dass das Besondere jetzt am Christentum, aber auch an vielen anderen Religionen ist natürlich die Bedeutung des Menschen im Mittelpunkt zu sehen und sozusagen das Humane, also das wird dann eben, das sozusagen die Würde des Menschen wird dann natürlich in der Gottesbeziehung festgemacht. Deswegen haben Religionen so ein starkes Interesse an der Menschenwürde zum Beispiel. Ja. Und da sozusagen ziehen wir natürlich mit ganz vielen anderen, also wir, die religiös sind, ja, ziehen mit ganz vielen anderen auch an einem Strang. Das haben ja auch religiöse Menschen nicht exklusiv, dass sie an Menschenwürde denken. Aber ich glaube schon, wenn jemand tatsächlich Christ ist, dann denkt er, wie können wir gucken, dass das dem Menschen dienlich ist, was da passiert, sodass seine Würde bewahrt bleibt und das, was ihm eigen ist, auch weiter möglich ist.
Wie sind Sie denn in die Enquete-Kommission gekommen und war das gleich so, ja, auf jeden Fall?
Ich bin tatsächlich auf dem Kirchenticket in die Enquete-Kommission gekommen. Es gibt die großen Kirchen, die beiden christlichen Kirchen in Deutschland, also die evangelische und die katholische, haben ja Büros in Berlin. Also das das nennt sich katholisches Büro und ich glaube evangelisches Büro, das weiß ich gar nicht so genau. Und die kommentieren wie andere zivilgesellschaftliche Organisationen auch, natürlich in besonderer Weise in diesem Fall, Gesetzesvorhaben und werden auch gefragt, ob sie Vorschläge haben, wer in die Enquete-Kommission reinkommen können. Und sie bemühen sich immer, einen Vertreter, eine Vertreterin mit sozusagen der Politik vorzuschlagen, um dann auch eine Stimme da zu haben. Und so war es in diesem Fall, da war die katholische Kirche dran und hat dann den Leuten, die dort die Sachverständigen ausgesucht haben, vorgeschlagen, mich zu nehmen. Nächstes Mal ist sozusagen dann wieder die evangelische Kirche dran. Und so ergibt sich das eigentlich ganz schön, dass da, das muss natürlich nicht gemacht werden, ja, von der Politik, aber es kann eben klappen. Und im Fall der katholischen Kirche hat mich dann die CDU-CSU-Fraktion dann berufen, auf Vorschlag dann des katholischen Büros.
Der Abschlussbericht hat nicht überall Anklang gefunden, auch bei den Mitgliedern nicht. Es gab auch einen, glaube ich, mindestens, der nicht dafür gestimmt, also der sich enthalten hat, ne? Also dem nicht mehr zugestimmt hat. Gab es da allgemein irgendwie Stress in der Kommission oder war das Friede, Freude, Eierkuchen alles da?
Ja, also da gibt es natürlich auch Streit. Das ist ja auch normal und das will man ja wahrscheinlich auch haben, dass man da ein kleines bisschen auch Interpretationen einfügt und man will da eine spezielle Richtung auch repräsentiert sehen. Dafür sind die Menschen ja in dieser Kommission dann viel zu unterschiedlich gerade, weil natürlich die Abgeordneten natürlich die Mehrheitsverhältnisse des Bundestags dort abbilden. Natürlich, also es gab haufenweise Stress, ja. Da wurde einfach gesagt, das stimmt so nicht, das kann man nicht so denken, das ist ganz anders, ja. Auch zwischen Sachverständigen und zwischen Parlamentariern und Sachverständigen. Und die haben ja gleiche Stimmzahl, das ist ja nicht ganz sympathisch. Ja, also 19 Abgeordnete, 19 Sachverständige. Naja, und also da war schon Dynamik drin. Aber wenn ich das, ich habe ja sozusagen gelernt, während ich da drin war, dann ist die Enquete-Kommission arbeitet ja unter dem Konsensprinzip. Also das ist schon dafür da, das Parlament bekannt zu machen mit einer Thematik. Und da zusammen erarbeiten sich da Menschen etwas, ja, und spielen es sozusagen ein in die parlamentarischen Prozesse, aber natürlich auch in die Öffentlichkeit, damit in dem vorpolitischen Raum sich die Menschen darauf beziehen können und sagen, ja, ihr habt doch da in der Enquete gesagt, etc. Also es hat auch geknallt, aber natürlich zwischen der Linken und der FDP sind natürlich bei manchen Fragen der Wirtschaftsförderung oder der Regulierung dieser Technik große Meinungsverschiedenheiten, aber das ist ja klar.
Was ist denn so dieses, wenn Sie sagen, kann man, ich weiß nicht, ob es in einem Satz kann, aber was ist so das wichtigste Hauptergebnis aus Ihrer Sicht und sind Sie damit konform?
Das kann man tatsächlich sehr schwer sagen, weil die Lage natürlich komplex ist und sehr dynamisch ist. Für meinen Teil fand ich es wirklich wichtig, sich zu fragen, wir brauchen in dieser weltweiten dynamischen Entwicklungssituation brauchen wir einen guten Plan, wie wir diese Technologie vorantreiben. Wenn wir das nicht machen, werden wir die ganzen Wertvorstellungen von anderen importieren und einkaufen und werden die, wenn wir diese Technologie nutzen, dann tatsächlich auch mit importieren. Und deswegen fand ich die Idee eines europäischen Ansatzes für die Gestaltung von künstlicher Intelligenz, also einer wertorientierten Gestaltung dieser Technologie, den fand ich gut und den trage ich tatsächlich auch mit.
Jetzt können wir ja langsam mal in Richtung auch Unternehmensverantwortung drehen. Das würde vielleicht passen, dachte ich mir so. Weil ein Vorschlag war ja auch so ein bisschen so eine Art Risikomatrix zu machen, ne? Dass man sagt, es gibt ja verschiedene Abstufungen von Algorithmen. Die einen werden zur Schraubensortierung eingesetzt, andere wiederum entscheiden über Sozialgelder oder Ähnliches. Also das ist doch eigentlich eine coole Idee vielleicht und rührt das auch an die Unternehmen ran, dass man sagt, man führt so eine Art TÜV ein für KI, dass man sagt, wir überprüfen jeden Algorithmus auf Tauglichkeit.
Ja, also ja, grundsätzlich finde ich das auch einen guten Gedanken. Das ist ja in dem Bericht der Datenethikkommission schon vorgeschlagen worden und fußte ja auch bereits dort auf einem Vorschlag von Katharina Zweig, meiner Kollegin in der Enquete-Kommission. Es gab einige Fraktionen, die mit diesem Gießkannenprinzip dieser Matrix nicht einverstanden waren, ja, weil sie gesagt haben, wir können selbst mit so einer abgestuften Matrix, wo von vornherein Kritikalitätsstufen eingefügt wurden, das hemmt die wirtschaftliche Entwicklung in einem Maße, wie wir es nicht gebrauchen können in diesem Feld. Das war eben das Gegenargument. Im Prinzip aber ist, das haben auch alle mitgetragen und gesehen, glaube ich, ganz klar, dass natürlich kritische Systeme natürlich sehr viel mehr so eine Obacht brauchen als jetzt ein Flaschensortierer.
Facebook oder auch Elon Musk versuchen ja unsere Gedanken auszulesen. Sie haben da 2019 bereits schon mal in der Süddeutschen Zeitung was zugeschrieben. Ist das so der Punkt, wo Sie sagen, jetzt hört's auf? Oder hat das vielleicht auch Vorteile? Also sprich, die können die Gehirnströme erkennen und sehen dann, was man denkt.
So. Ja, das war so ein bisschen der Anlass dieses Artikels, weil so ein paar Forschungsergebnisse darauf hingewiesen haben, dass man nicht mehr weit davon entfernt ist, von außen tatsächlich über das Messen von Gehirnströmen auch Gedankenstrukturen zu erkennen. Das ist zum Beispiel in der, jetzt wenn man medizinische Technik herstellt, ja, außerordentlich hilfreich, weil man kann Menschen, die sich nicht äußern können oder schwer äußern können, kann man natürlich extrem helfen mit solchen Signalverarbeitungstechnologien, die auf künstlicher Intelligenz natürlich basieren. Wenn man sich anguckt, womit die Plattformen ihr Geld verdienen im Moment, dann sind es ja Verhaltensdaten. Dann sind es ja quasi die Dinge, die wir mögen, die wir liken, die wir weiterverteilen. Das, was uns Spaß macht, was uns glücklich macht. So, damit verdienen die ja ihr Geld, indem die das aufzeichnen können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da liegt ja eine riesige Datenquelle. Ja? Also wenn ich jetzt in ihren Kopf gucken könnte, das wäre es ja extrem bunt und vielfältig, an was sie alles gerade denken mögen, bei mir genauso. Und wenn man das monetarisieren könnte, also wenn ich irgendwie dieses Geschäftsmodell erfunden hätte, dann würde ich mich an diese Daten irgendwie ranmachen. Ja, und da es da eben Technologien gibt, deswegen habe ich da diesen Artikel geschrieben, dass die als letztes eben an unsere Gehirne dran wollten, wenn sie schon alle unsere restlichen Verhaltensdaten ausmessen. Ja, da wäre natürlich, könnte man sagen, da ist vielleicht eine Grenze überschritten, aber auch da muss man den Fall angucken. Wenn ich eben mich sonst nicht äußern kann, dann will ich das natürlich. Manche Menschen mögen sagen, ich will das gerne verkaufen, wenn ich dadurch reich werde, ja, dann sollten die das vielleicht auch können. Aber also von daher muss auch so eine Technologie natürlich reguliert werden. Sie muss erstmal bekannt werden bei denen, die regulieren. Das ist fast das Wichtigste, damit da irgendwie ein Augenmerk drauf liegt.
Da gibt es bestimmt ja auch Regierungen, die das super finden, von daher.
Ja, und das ist natürlich klar. Also jetzt nicht in unseren Breiten, ja, in westlichen Verfassungsdemokratien, denke ich, gibt es da jetzt, ist vielleicht mutig, das zu sagen, hätte ich jetzt nicht so eine
nicht.
Große. Ja, genau, die meisten nicht, ja. Von daher, es gibt ja das Argument, dass man sich eigentlich mehr vor Staaten eigentlich fürchten soll als vor Unternehmen, weil Unternehmen werden das nicht tun, wenn sie dadurch Kunden verlieren. Mhm. Staaten sind darauf nicht angewiesen, auf den Beifall der Bevölkerung, sondern sie können das eigentlich einfach machen. Das ist mit China natürlich eine interessante Debatte, aber wir kennen auch die Geschichte in den USA, die ganzen Ausforschungen, die ja dokumentiert sind, in großem Maße, gehen natürlich in die Richtung.
Ich komme mal wieder zurück zum Thema Knäckebrot und behaupte mal, der Mensch ist auch so eine Art Knäckebrot. Wenn ich so die Marketinganalytiker angucke, was die so alles über uns wissen, da ist nicht weit entfernt von Gedankenlesen, hat man manchmal das Gefühl. Also wo ist da die Grenze? Mittlerweile, die können ja lesen in manchen Menschen wie in einem Buch.
Das ist tatsächlich eine, und das ist ja eine paradoxe Situation. Ein Marketingmensch oder ein Plattformbetreiber kann natürlich nicht genau wissen, was ich als nächstes mache, ja, wenn er jetzt mir gegenüber sitzen würde. Aber indem er sehr, sehr viele Daten hat, kann er Wahrscheinlichkeiten errechnen und daraus eben in der Masse, in der Breite sehr gut sehen, was ich demnächst wahrscheinlich machen werde. Ja. Und das ist, ja, und dieses dauernde Umrechnen, ja, von den Verhaltensdaten Einzelner, die aggregiert werden zu großen Datenmengen, die so ausgerechnet werden können, dass man Statistiken macht, was Menschen dann tun, wenn sie ihre Pfade nehmen, und das Kleinrechnen wieder auf jemanden, der eben 3 Klicks macht, ja, und schwupp, hat man eben einen perfekten digitalen Zwilling, von dem, den man ja auch an die Hand nehmen kann, ja, und dann durchführen kann bis zur nächsten Kaufoption, und tatsächlich erklickt. Ja. Also das ist tatsächlich, ja, Autonomie, was wir uns romantisch vorstellen, ja, freier Wille, dass wir Dinge machen, die wir aus uns heraus entwickeln. Tatsächlich, da ist es manchmal schlecht drum bestellt.
Und dann kommt die Anschlussfrage, Sie sprachen auch mal über Ethik für Algorithmika. Wäre es dann nötig, dass wir sagen, wir schalten das wieder ab? Es geht ja in die Richtung hin, dass Cookies und Ähnliches dann abgeschafft werden sollen und so weiter. Also ist das nicht vielleicht nötig, dass die Menschen wieder dahin zurückkommen, wo sie mal waren, eigenständige Entscheidungen treffen und...
Ja, das ist, naja, das ist natürlich ein guter Gedanke, aber wir haben, das Problem ist ja auch kein neues. Wir haben natürlich auch schon mit der Fernsehwerbung ab den 1980er Jahren eine Welt, in der die Bedürfnisse, die wir so uns erfüllen und daran glücklich werden, ja auch von außen produziert werden. Also das ist ja nichts Neues. Es ist jetzt trickier sozusagen, ja, oder die können das noch besser plötzlich. Also Bedürfnisse wecken, Marketing machen, Nudging machen und sowas.
Also kriege ich das Fernsehprogramm, was ich mir selbst gewünscht habe.
Aha, nee, egal. Nee, du kriegst die Werbung, die du gewünscht hast. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir schaffen das in Europa und haben eine super dolle Ethik und das ist alles, wir haben Regeln und alles schön. Nützt uns das überhaupt was, wenn China, das allseits beliebte Beispiel, von mir aus auch Russland oder die USA, wenn dann wieder ein Donald Trump-ähnliche Figur da sitzt, wenn die dann nicht mitmachen, weil KI hat ja jetzt keine Grenzen, kann man sich da abschotten? Ist es dann so, dass man den Leuten sagen muss, ihr nutzt nur noch Sachen am besten aus Europa oder kann man sich da abschotten?
Ja, abschotten kann man sich nicht, beziehungsweise wäre das natürlich auch eine Gefahr, dass es sowas im Zuge des Wettrennens um die beste KI-Technologie, sowas wie eine neue Blockbildung dann entsteht. Das will ja keiner. Und von daher sind bei solchen technischen Regulierungen, und wir reden nicht nur über KI-Systeme, sondern auch über Biotechnologien, synthetische Biotechnologie und sowas, das ist ja genauso wichtig. Muss man irgendwie herausfinden, das mit anderen zusammenzumachen. Ja, und dass also dieser Multilateralismus, der da immer angemahnt wird, dass man den weiterführt, dass man da weiter im Gespräch bleibt miteinander, auch wenn es total schwierig ist. Aber das würde ja nicht bedeuten, dass wir jetzt in Europa erstmal nichts machen und gucken, ob wir die anderen für die Idee gewinnen können, ja, sondern dadurch, der Weg ist richtig, selber erstmal voranschreiten, eine wertorientierte Perspektive zu haben, also in Deutschland jetzt zum Beispiel oder in Europa Steuergesetzgebung entsprechend anzupassen, Datenschutzregelungen anzupassen. Und da sind ja auch noch einige gute Dinge auf dem Weg über Wettbewerbsrecht und so weiter. Und dann die Menschen und die anderen Länder einzuladen, auf diesem Weg weiter mitzugehen, damit man da ein gleiches Level hat für alle Player. So könnte es gehen, ja. Aber ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe neulich mit chinesischen Kollegen gesprochen und mich über KI-Ethik unterhalten. Und das ist nicht so einfach. Ja, da wird mit dem Konfuzianismus wird da zum Beispiel argumentiert, und da gibt es auch eine Vorstellung von dem Menschen als Person. Aber die ist natürlich ganz anders gelagert, als wir im Westen sozusagen alle Rechte ausgehend von dem Individuum definieren. Also das ist das schon nochmal anders. Aber trotzdem, solche Gespräche, danach ist man schlauer, danach weiß man, wie die das machen. Man hat vielleicht auch den Verdacht, dass die den Konfuzianismus mittlerweile sozusagen als nachholende Rechtfertigung von nochmal stark machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine ernst gemeinte Philosophie. Also ich glaube, das sind Dinge, die passieren müssen. Und da kann man nicht sagen, das ist vorbei, der Zug ist abgefahren, sondern wir müssen in die interkulturelle Richtung weiterdenken und so KI-Ethik machen.
Kann es nicht auch sein, dass die Unternehmen uns da noch überraschen? Also ich denke da so an Apple, auch wenn, ja, man kann darüber streiten, meint ihr es ernst oder nicht, aber Apple fährt ja auch in der Datennutzung eine restriktive Politik inzwischen. Er hat uns auch massiv unter Druck gesetzt bei der Corona-Warn-App mit eigenständigen Ansichten. Ne? Bei uns gibt es das nicht, keine zentrale Steuerung der Daten und so weiter. Also kann es sein, dass die Unternehmen und ähnlich Google ja jetzt anfängt in 2 oder 3 Jahren die Cookies abzuschaffen oder? Also kann es da Überraschungen geben, dass die Unternehmen doch sich eines Besseren besinnen und andere Wege einschlagen?
Also ja, ich glaube, da kann es Überraschungen geben, weil die Unternehmen natürlich sehr spitzfindig sind zu registrieren,
was die Menschen nicht wollen und was die Menschen wollen. Und die Menschen wollen sich nicht in unsichere, und das wird denen ja immer klarer, die Menschen wollen sich nicht in unsichere Datenumgebungen geben, wo sie getrackt und ausspioniert werden. Glaube ich, wird immer klarer. Ja, viele Menschen sind natürlich noch sorglos und so, und das sollen sie vielleicht auch bleiben, aber sehr viele andere Menschen eben nicht. Und irgendwann, wenn alle das Gleiche machen, ist vielleicht dann der Qualitätsunterschied, wie man eben tatsächlich dann mit Daten umgeht. Und das ist der Punkt. Jetzt sind wir bei der Corporate Digital Responsibility. Es ist eben nicht nur Compliance in dem Sinne, dass man sich am Rechtlichen orientiert, was ja schon von manchen viel verlangt ist, ja, sondern dass man darüber hinaus eben, dass die ethische Orientierung in einer Weise im Geschäftsmodell verankert, dass man dadurch Kunden gewinnen und bei sich behalten kann. Und auch diese Idee, glaube ich, findet immer mehr Anhänger. Und deswegen ist diese Unternehmensverantwortung ein weiterer wichtiger Punkt. Also Politik ist ja immer nur das eine, und den rechtlichen Rahmen schaffen, also sozusagen das moralische Minimum zu gestalten, ja, in dem natürlich auch viel Dynamik sein darf, ja, damit was entsteht, damit wir hier auch Produkte, in Europa Produkte auch entwickeln, die Menschen auch tatsächlich gut finden. Dass man darüber hinaus natürlich die Akteure braucht, die diese Dinge auch bauen und basteln und auf den Markt bringen, und die, wo der Kundenkontakt dann ja da ist. Und die sollen sich eben nicht nur an das Recht halten, sondern auch eine Idee, nicht nur von dem Sinn, was sie da haben sollen, sondern eben auch eine moralische Perspektive entwickeln. Mhm. Also Sinn und Moral, glaube ich, sind so Dinge, die bei Unternehmen eine wichtige Rolle spielen mittlerweile.
Sind Sie da hoffnungsvoll, beziehungsweise glauben Sie auch, dass das, ich sag mal, durch die jüngere Generation, die ja auch sehr aufgeklärt ist Richtung Klima, aber ja vielleicht auch in eine andere Richtung, auch vielleicht in die Richtung, dass sie auf ihre Daten achten und auf Ethik bei künstlicher Intelligenz, bei anderen digitalen Anwendungen achten, dass die vielleicht abends am Abendbrottisch sitzen und dem Firmenchef Papa sagen oder der Mama, ihr müsst aber da und da drauf achten, so wie ihr nicht so viel CO2 in die Luft pusten sollt. Mhm. Gibt es da eine Entwicklung? Sie haben ja auch mit vielen Studenten zu tun, weiß nicht, vielleicht auch mal mit Schülern auf irgendwelchen
Schülern auch, ja.
Ist das da eine Entwicklung, die Sie sehen, oder ist das Thema noch nicht so angekommen wie Klima?
Also ich glaube, das Thema ist angekommen mittlerweile. Wir haben jetzt so langsam die glückliche Situation, dass in den Schulen sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sind, die selber Digital Native sind, die also selber schon mit den digitalen Technologien aufgewachsen sind. Ich erlebe es immer noch relativ häufig, dass Ethik so als Abwehrwerkzeug benutzt wird. Also das heißt, ich finde die technische Welt Mist. Und dann lädt man sich den Ethiker ein, in der Hoffnung, dass der auf diese ganze technische Welt mit dem Datenschutz und sowas schimpft. Ich glaube, das geht aber langsam so ein bisschen auch vorbei. Sondern die Herausforderung ist jetzt, wie kann man diese wunderbaren Technologien, von denen KI-Systeme eine Technologie sind, wie kann man die benutzen, damit wir unsere Probleme miteinander in den Griff bekommen? Also wie können wir damit Energieprobleme lösen? Wie können wir damit Mobilitätsprobleme lösen? Wie können wir Umweltprobleme damit lösen mit dieser Technologie? Ja, es geht ja nicht nur um einen tollen Rauschfilter. Jetzt bei meinem neuesten Handy, ja, steckt viel KI drin, aber das ist jetzt nicht so lebensentscheidend wahrscheinlich. Aber was die Technologie wirklich kann, bei den großen Problemen der Menschheit mitzuhelfen. So, da in die Richtung müsste es gehen. Also das heißt, die Technik so ein kleines bisschen von innen heraus auch begreifen und zu verändern und damit dann auch die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass da Hoffnung besteht bei den jungen Leuten. Die sind nicht so politisiert, immer noch nicht. Jetzt gibt vielleicht die Chance, also Klima wird jetzt klar als politisches Problem begriffen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und vielleicht kann man in diesem Zuge die jungen Menschen tatsächlich mitnehmen und sagen, also alle Probleme sind politische Probleme, ja, und versteht das und engagiert euch eben entsprechend mit allen, die da mitmachen wollen.
Vielleicht die vorletzte Frage und dann die letzte. auf welche Technologien müsste man das noch anwenden? Ich denke so an Quantencomputer, Robotik bis hin zu Ersatzteilen für Menschen. Ist das dann eine ähnliche Problematik? Gerade Quantencomputer, könnte ich mir vorstellen, dass die schon erhebliche Auswirkungen haben auf unser Leben, irgendwann mal.
Ja, also das, ich würde das auch in einem Zusammenhang sehen, wenn Quantencomputer tatsächlich serienreif werden und damit Rechenkapazitäten frei werden, die unsere Vorstellungen weit überschreiten, dann kann man natürlich damit KI-Systeme bauen, die tatsächlich sehr viel machtvoller werden. Das wird unser Leben verändern. Ich glaube auch die synthetische Biologie und die in Richtung Organe und das Ersetzen von Organen. Also da wird tatsächlich, glaube ich, das Bild des Menschen, was er von sich selber hat, wird sich verändern in gewisser Weise. Also diese ganzen Technologien, über die wir jetzt reden, sind, glaube ich, alles Technologien, die das Selbstbild des Menschen herausfordern. Also wer bin ich überhaupt noch? Ja, also sind mal, also irgendwann wird man sich vielleicht fragen, na und, hast du, welche Niere hast du? Ja? Und dann guckt eben dumm aus der Wäsche, weil er irgendwie noch seine Niere hat, mit der er geboren worden ist. Und die anderen irgendwie schon Version 3 haben, ja, die eben ein kleines bisschen besser funktioniert oder deutlich besser funktioniert. Also das wird ja, die Vorstellungen, die Ideen vom Menschlichen werden sich dadurch ja verändern. Genauso KI-Technologien, wenn wir das alles benutzen können und Entscheidungen möchte ich auch immer in Anführungsstrichen setzen, Entscheidungen auslagern können, die für uns eine Maschine vielleicht objektiver oder sowas trifft, wird sich auch das Selbstbild des Menschen verändern. Also ich glaube, alles das, was Sie genannt haben, wird eine wahnsinnige Dynamik aufnehmen in den nächsten 50 Jahren. Das ist natürlich auch spannend, dabei sein zu können und das beobachten zu können und das auch mitgestalten zu können. Auch in der unternehmerischen Welt, glaube ich, sind viele Leute extrem begeistert und glühen ja für diese Möglichkeiten, die da sind. Und wenn wir es schaffen, das eben mit Ethik und Sinn und einer Vorstellung vom Menschlichen zu verbinden, dann bin ich da auch gar nicht so pessimistisch.
Wenn Sie dem Ganzen jetzt eine Schulnote geben müssten, ganz einfache Aufgabe.
Ethik in der KI, oder?
Ja, genau. Mit Noten kennen Sie sich ja aus.
Ja.
Wie weit sind wir, wenn Sie dem eine Schulnote geben müssten? Also sehr gut sind wir schon, sehr weit und ungenügend.
Ja, naja. Ja, also ich glaube, wir sind so bei befriedigend, sind wir, glaube ich. Also erstmal muss man sagen, dass ja eine KI-Ethik auch erstmal nur so gut sein kann, wie auch die KI-Technologie schon vorangeschritten ist. Also wir kennen ja noch nicht so viele Sachen. Also viele von den Dingen, die man sich da so ausdenkt, sind ja erst in der Entwicklung und kommen auf den Markt und so, die Systeme. Aber das, was es eben gibt und was es bald gibt, da glaube ich, ist man schon dabei. Warum es nicht besser ist, also es muss so etwas geben wie eine geisteswissenschaftliche Technologieforschung und KI-Forschung. Und die gibt es ja. Es sind ja viele Philosophinnen, Philosophen, aber auch andere noch dabei, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Aber man denkt irgendwie immer, das kostet kein Geld. Ja? Wenn wir über 1000 KI-Professuren reden in Deutschland, da ist eigentlich kein einziger KI-Ethiker mit gemeint. Ja? Da sind Informatiker und Ingenieure und Elektrotechniker und Roboterbauer und sowas gemeint, was gut und wichtig ist. Aber wir können die KI-Ethik nicht einfach nur dem Feuilleton überlassen. Wir müssen dafür Wissenschaft treiben. Also da muss es Leute geben, die den reichhaltigen Schatz von Ethik, also der Reflexion auf Moral, verstehen und anwenden können auf die aktuellen Diskurse. Auch das kostet Geld, das kostet Stellen, das sind Forschungsprojekte. Also da würde ich mir sehr viel mehr Bereitschaft auch des Bundes und der Länder wünschen, da zu finanzieren in der Hinsicht.
Ja, eigentlich wäre jetzt Schluss, aber ich habe meine Standardfrage für KI-Gespräche noch nicht gestellt.
Ach so.
Sie glauben zwar nicht dran, aber stellen Sie sich vor, es gibt eine Superintelligenz. Ja? Sie wissen wahrscheinlich, was das ist. Welche Frage würden Sie ihr stellen?
Ja,
als Theologe ist doch das die einzig entscheidende Frage.
Gibt es Gott?
Ja. Gibt es Gott? Das ist, glaube ich,
banal,
nein.
Das,
ja. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich fragen, ob es außerhalb der Erde auch eine ähnliche, natürlich gewachsene Intelligenz gibt im All, wie auf der Erde. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ob das echt ein singulärer Fall ist, so die Erde, so die Schöpfung, die Entwicklung, oder ob es... vielleicht wird die dann sagen, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass das noch in unserem Sonnensystem 350 Mal auch noch vorkommt oder so und im ganzen Universum 3 hoch 10 Mal oder so. Also das würde ich fragen.
Na, das ist dumm heute. Die Antwort werden wir nicht hören, aber hier nicht mehr.
Ja, Alexander Filipowitsch, Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Sehr gerne.
Audio Now.